Heute möchte ich ein paar Trostworte weitergeben im Blick auf den Tag Jesu Christi. Ich denke, das passt hier wunderbar zu dem, was wir schon in der Einleitung gehört haben. Lasst uns dazu den Bibeltext aufschlagen aus dem Jakobusbrief. Und zwar, da wollen wir die Fortsetzung machen, Jakobus Kapitel 5. Und ich möchte ab Vers 7 lesen. Also wer die Bibel auf dabei hat, darf es gerne aufschlagen. Jakobus Kapitel 5 und ab Vers 7. Da heißt es: So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wider einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwöret nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht in dem Gericht fallet. Mahnung zur Geduld. Solche Worte lesen wir hier. Ich möchte kurz nochmal eingehen. Der vorherige Abschnitt zeigte ja auf, wie die Menschen leben, die Jesus Christus nicht kennen. Ihr Reichtum und ihr vergnügungsorientierter Lebensstil ist letztendlich wertlos. Da heißt es, ja, dass selbst Gold und Silber rostet. Ja, früher besaß Gold und Silber noch nicht so eine hohe Reinheit, wie es heute möglich ist. Somit konnte auch Gold und Silber dann oxidieren, ja. Was für diese Edelmetalle dann eine hohe Wertminderung bedeutete. Also hier in dem Abschnitt davor ging es um die Vergänglichkeit. Unser kurzfristiger Wohlstand wird uns vor Augen geführt. Ja, wir merken das selbst aus unserem Alltäglichen. Es ist immer wieder ein finanzieller Einsatz nötig oder ein geschicktes Handwerk, um Werte zu erhalten. Ja, wenn wir so an unseren VW-Bus denken, ja, dann müssen wir den Rost entfernen. Ja. Haben nicht viel das kommt von alleine, ja. Wenn man nicht ständig was macht, dann wird irgendwann diese Wertsachen alle wertlos oder gehen kaputt. Das hatte Jakobus hier in den Abschnitt davor uns deutlich gemacht. Und es wurde auch deutlich gemacht, dass unsere Lebensplanung, das Gelingen alleine von Jesus abhängig ist. Es wurde auch deutlich, Jakobus wies auch deutlich hin, dass unser irdisches Leben ist wie ein Wasserdampf. Ja, vor 2 Wochen hatte Martin hier das so demonstriert. Ich habe mir gestern die Predigt noch nachgehört, weil wir vor 2 Wochen nicht da waren. Ne? Ja, so ein Wasserdampf, ein Hauch ist unser Leben. Ja, schnell ist es vorbei. Ja, deswegen ist hier noch mehr die Warnung: Nutzen wir die Zeit, die uns bleibt, dann für den Herrn. Das ist eine Frage an uns. Aber außerdem sehen wir auch bei dieser Betrachtung, dass die Zeit der Despoten, der Diktatoren, der Kriminellen, der Gottesverächter auch begrenzt ist, wie wir das auch in Psalm 1 schon gelesen haben. Aber nun, in unserem Abschnitt fordert uns Jakobus ja in Anbetracht dieser Tatsachen auf, geduldig auf des Herrn Handeln zu warten. Jesus spricht von einem künftigen Weltgericht, in dem ganze Völker nach ihrem Handeln mit Israel gerichtet werden. So heißt es in Matthäus 25, Vers 31, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Also diese Perspektive, diese Verheißung, die steht auch in dem Wort Gottes. Außerdem heißt es in Lukas 17, Vers 24, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. So schnell, plötzlich ist er da. Also das, daran zweifelt die Bibel nicht, oder das sagt, Jesus kommt wieder. Auch an dieser Stelle oder auch an anderen Stellen hier im Neuen Testament wird uns vor Augen geführt, wie Jesus kommt. In Titus 2, Vers 11 heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und er zieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöse von der Ungerechtigkeit und reinigte und sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Diese große Hoffnung und Gewissheit bleibt ja an unserem Horizont. Das gibt uns eine ganz andere Perspektive. Diese Vorfreude liegt auch über dunkle Tage. Aber zugleich ist das auch eine starke Verpflichtung. Wir sollen bewusst durch unseren Alltag gehen. Wir werden aufgefordert, geduldig zu warten. Wir brauchen Langmut und Ausdauer. Aber unsere Geduld lebt von der Geduld, vom Langmut, die Gott mit uns hat und haben muss. Gott wartet, bis sein Haus voll ist. In Lukas 14, Vers 22 heißt es, und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist doch noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraße und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Es ist nicht so, dass Gott uns warten lässt, sondern es ist eigentlich genau umgekehrt. Wir lassen Gott warten. Der Weg der Gemeinde wird im Neuen Testament oft verglichen mit dem Weg Israels von Ägypten in das verheißene Land. Israel hätte schnell am Ziel sein können, wenn es treuer gewesen wäre. Wir könnten auch schneller am Ziel sein, wenn wir treuer wären im Blick auf andere und uns selbst. Ja, denken wir daran. Gott hat Israel einen Umweg gehen lassen, weil er ihre Wankelmütigkeit sah. Als das Volk Gottes durch Mose aus Ägypten herausgeführt wurde, hatte Gott ausdrücklich gesagt, ich führe das Volk nicht auf dem direkten Weg, auf der Handelsroute, was der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott wusste das, dass dieses Volk furchtsam, ängstlich und ein zweifelndes Volk war. Deswegen nahm er den Umweg in Kauf, damit sie nicht auf dem schnellen Weg wieder umkehren, sobald sie von den Feinden erschreckt werden. Ne? Und so zogen sie durchs Rote Meer und dann war es abgeschnitten. Dann gab es keine Möglichkeit, keine physische Möglichkeit mehr zurück, so schnell zu kommen. Ne? Gott hatte schon gesorgt. Ja. Ja. Ja, der Ungehorsam des Volkes Israel, der führte dazu, dass Gott mit der darauffolgenden Generation dann das Land Kanaan eingenommen hat. Und so denke ich, wenn wir auch das sehen, Gott hat mit seinem Volk viel Geduld. Auch wenn das Volk auf falschen Wege ging, hat er noch länger gewartet. So ist auch dieses Beispiel von Israel uns durchaus auch ein warnendes Beispiel. Wie viel Geduld hat Gott mit uns? Wie oft müssen wir noch mal eine Extraschleife gehen? Wir hätten schon längst da sein können, wo Gott uns hinhaben will, ja? So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Jakobus vergleicht das hier auch mit der Landwirtschaft. Der Bauer sät im Frühjahr aus und hofft dabei auf den Frühregen. Dann kommt die Wachstumszeit und die Sonne und im Herbst der Spätregen. Dann wird die Ernte richtig gut. Der Bauer braucht Geduld und ist von Gottes Segen abhängig. Er wird nicht gleich, nachdem er gesät hat, am nächsten Tag mit der Ernte beginnen. Ja? Holt er dann wieder die Samenkörner raus. Ja? Nichts passiert. Auch wir brauchen Geduld. Ich wurde schon von Christen gefragt, ja, wie viele Leute kommen denn jetzt nach der Peter-Hane-Veranstaltung zu euch? Ja? Wir haben viel ausgestreut, sagt ein Wort Gottes. Ja, jetzt im Nachgang, jetzt sind inzwischen schon fast 18.500 Klicks auf unserem YouTube-Video. Natürlich weiß ich das, und ich kann es auch genauer sehen, wie viele sich das oder dann auch wirklich bis zum Ende angeguckt haben. Ja, davon haben aber jedoch 5% bis zum Ende das angeguckt, die kompletten zwei Stunden oder wie lang das Video geht. Ja. Und das, wenn man das umrechnet, sind das immer noch 1.000 Leute. Und das von Peter Hane haben noch 30%, also sind vielleicht 5.000 oder 6.000, die das komplett an sich angesehen haben. Ja. 200 evangelistische Bücher sind mitgenommen worden, 100 Kinderhefte, 13 Bibeln und auch am Kaleb-Stand waren einige gute Gespräche über das Thema Abtreibung. Ja, ja, wir haben viel gesehen. Im Umkreis von 50 Kilometern wurde für die Veranstaltung Werbung gemacht und auf unsere Gemeinde hingewiesen. Wenn wir Ernte haben wollen, müssen wir zuerst Samen ausstreuen. Da können wir nicht gleich am nächsten Tag schon die Ernte erwarten. Ja. Aber dieses bedeutet, und Jakobus sagt uns, dass wir geduldig sein sollen bis zur Ankunft des Herrn. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Ja, das ist so, so wie ein Busfahrer, der an einer Haltestelle wartet und die Gäste sind schon eingestiegen und wann fährt er endlich los? Und er sieht im Rückspiegel, da rennt noch jemand hinterher und wartet, bis der einsteigt. Die anderen können denken, ungeduldig sein. Warum fährt denn der nicht? Aber das zeigt doch eigentlich die Barmherzigkeit dieses Busfahrers. Und so verhält sich Gott zu uns. Wir denken manchmal, jetzt reicht's doch. Jetzt müsste doch das Gericht kommen, oder? Ja, wenn man hier so denkt, was da so in manchen Plenarsitzungen da abläuft, in manchen Reden, ja, Bundestag oder sonst wo. Aber nein, noch ist es Gnadenzeit. Der Herr weiß, wann der Letzte kommt. Ja. Und es ist eigentlich unser Auftrag, die Zeit so zu nutzen, dass die Letzten auch noch einsteigen können in den Bus. Dass wir die Letzten, die Gott noch rufen will, dass sie Jesus kennenlernen. Das ist unsere Aufgabe. Ja. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Ja, wir brauchen diese Geduld. Und dann Vers 9, eine Ermahnung. Da heißt es, seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wir müssen unsere Herzen stärken. Der Jakobus, er schreibt ja in eine Verfolgungszeit hinein. Diese Zeit der Verfolgung, damals oder in der Verfolgungszeit sind auch die Gläubigen besonderen Gefahren ausgesetzt. Ein gegenseitiges Seufzen ist gefährlich in der Gemeinde Jesu. Innere Verwirrung in Gemeinden, Freunde, die einem in den Rücken fallen. Der Feind beherrscht die Kunst des Teile und Herrsche, ja? So wie es die Diktatoren machen. Man muss möglichst das Volk uneins machen, dann kann man alles durchsetzen. Ja? Ja. Und schon in Jakobus 4, Vers 11 heißt es, verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig macht und verdammen kann. Wer bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Also hier müssen wir als Gläubige, als Geschwister auch vorsichtig sein. Ja? Dass wir nicht zum Spielball des Teufels werden, um auseinanderzubringen, um Unfrieden zu stiften. Denn es ist ja eindeutig, wenn wir in dieser Welt als Christen leben und wenn wir es auch noch wagen, ein Zeugnis zu sein in dieser Umgebung und auch noch anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, versuchen, die Botschaft von Jesus weiterzusagen, dann rufen wir den Feind Gottes gegen uns. Das ist doch völlig klar. Gott wird bald richten. Unsere Sicht ist oft sehr einseitig. Hier heißt es, der Richter steht vor der Tür. Was bedeutet denn das? Ja, dass wir da sehr vorsichtig sein sollen. Was sagen wir? Was reden wir? Ja, wenn wir in unserer eingeschränkten Sichtweise falsch verurteilen, dann wird das zum Verhängnis. Deswegen hier in diesem Abschnitt, der so von spricht von geduldig sein, liebe Brüder, spricht er jetzt eben hier, seufzt nicht wider einander. Also hier geht es wirklich um die Gläubigen, ja. Ja. Merken wir das manchmal, gerade in Situationen, wenn man vielleicht ungeduldig wird, ja, dann kommen schnell Ärger vielleicht auf, dann ist man gereizt. Aber deswegen heißt es, seid nun geduldig. Ja. Und dann in Vers 10 führt er uns jetzt noch ein Beispiel vor Augen. Ja? Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in den Namen des Herrn. Also wir sollen die Propheten der Bibel uns zum Vorbild nehmen. Ja, lest mal Jesaja oder gerade Jeremia. Was war das für ein Leidensprophet? Ja? Den lese ich seit einiger Zeit in meiner stillen Zeit. Ja? Was hatte der für Auseinandersetzungen? Ja? Die haben so viel Unrecht erlitten. Die Propheten erlebten das hautnah. Sie haben Leid um der Sache Jesu erduldet. Ja, wenn die Propheten geschwiegen hätten, dann wäre ihnen nichts geschehen, oder? Die hätten ruhig schweigen können, hier in Jeremia, ja. Ja, solche Menschen, die aber trotzdem reden, das, was der Herr einen aufs Herz tut, die sind dem Feind ein Dorn im Auge. Und er findet immer andere Menschen, die sich gegen jene zu seinem Werkzeug machen lassen. Diese Leute setzen dem Boten Gottes hart zu. Das ist in der Gegenwart so, aber in der Vergangenheit war das auch schon immer so. Da brauchen wir nur, ja, die Propheten zu lesen. Und auch die Apostel im Neuen Testament hatten auch viele Kämpfe. Aber diejenigen, die ausgeharrt haben, auch mit diesen Kämpfen, ne, die werden gepriesen. Ja. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Ja, und jetzt wird noch der Hiob uns vor Augen geführt. Das ist wie so eine Steigerung, ja. Also da, ich weiß nicht, dass, wenn man so vergleicht, ist vielleicht der Hiob so die Figur in der Bibel oder die Person, die das heftigsten Leid durchgemacht hat. Und jetzt wird der uns vor Augen geführt. Hiob, der seine ganze Familie, seine ganzen Kinder verloren hat, sein ganzes Vermögen verloren hat. Und seine Gesundheit verloren hat und zum Schluss noch seine eigene Frau zu ihm gesagt hat, sage Gott ab, was hilft dir Gott? Du bist so im Leid, wozu? Aber dieser Hiob vertraute trotzdem Gott, auch wenn alles um ihn eigentlich gegen ihn stand. Und Hiob sagt mal, oder zu ihm wurde gesagt, auf 1000 Fragen konnte er nicht eine Antwort geben. Das war Hiob. Und hier sollen wir uns daran messen. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Wenn wir beten, Herr, nimm die Krankheit von mir manchmal. Ich wünsche keinen eine Krankheit. Ja, versteht mich bitte nicht falsch. Aber hier wird sogar gesagt, Hiob wurde die Krankheit und das Leid, das er hatte, das ist uns ein Vorbild als in der Geduld, die er hat. Ja? In einem geduldigen Warten auf was? Auf Gottes Eingreifen. Und dann am Ende des Leides. Dann heißt es, und der Herr ist ein Barmherziger und ein Erbarmer. Nachher bekam Hiob alles wieder zurückerstattet von Gott. Und er hat die Barmherzigkeit Gottes gesehen. In jedem Fall wird uns gesagt, es geht um erhebliche Leidens- und Geduldsproben hindurch. Aber wir haben einen barmherzigen Herrn, der uns nicht quälen, sondern ein herrliches Ziel führen will. Das macht uns hier der Jakobus deutlich. Auch unser Leiden, so wie das Leiden des Hiobs und der Propheten, war ein Zeugnis für die sichtbare und unsichtbare Welt. Ja, in Jesaja 28, Vers 29 heißt es, auch das kommt her vom Herrn Zebaoth. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. So sagte der Prophet Jesaja. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief 10, Vers 13, Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ist das nicht ein wunderbarer Ausblick? Gott ist es, der uns hilft. Und in der Zeit, in der wir hier noch auf der Erde sind, gibt es noch die Möglichkeit, dass andere Gottes Liebe kennenlernen. Dieser Abschnitt endet dann mit dem Vers 12. Da fragt man sich, wie ist das jetzt hier zu verbinden? Warnung vor dem Schwören, auch in Bezug auf die Bergpredigt. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Hier möchte ich an der Stelle gerade mal erklären, es gibt verschiedene Eide oder wie man schwören kann, ja, oder hat verschiedene Bedeutungen, auch die, was hier gebraucht wird. Einmal gibt es ja den Eid, oder wenn ich über vergangenes Geschehen bestätige, jawohl, so war das, vor Gericht ein Eid aussagen, ja, das, was man gesehen hat, bestätigen. Ja. Die zweite Bedeutung ist, der Eid mit einer Absicht über Zukünftiges zu geben, also zum Beispiel der Diensteid oder der Fahneid, aber letztendlich auch ein Ehebund ist so ein Eid, ja. Ich verpflichte mich mit dieser Frau oder die Frau mit dem Mann zusammenzubleiben bis ans Lebensende, ja. Das ist auch eine Absichtserklärung, ja. Ich denke aber, was hier an der Stelle gemeint ist, ist mehr dieses Eid im alltäglichen Gesprächen. Hier geht es um eine Beschwörungsformel, ja. Und auch Jesus prangerte es damals den Pharisäern an, die sagten, wenn ich schwöre bei der Zinne des Tempels, dann ist das so, wenn ich oder beschwöre bei dem Brandopferaltar. Ja? Also solche Formulierungen hatten die Pharisäer, um bestimmte Sachen zu bekräftigen. Ja? Und das wurde dann gegenseitig abgewogen. Ja? Und ich glaube, da führt sich Jakobus dagegen auf. Was meint er hier mit, das ist so wie, so wahr du lebst, du musst mir jetzt helfen. Oder so wahr du Gott bist, lass ihn das nicht länger zu. Tritt ihn in den Weg. Also solche Formulierungen, wo wir als Menschen vielleicht über Gott verfügen wollen, dass er handelt. Das steht uns doch nicht zu. Damit macht sich der Mensch zum Ankläger und Richter. Damit wir dann nicht selber unter das Gericht fallen. Deswegen werden wir hier davor gewarnt. Ja? Es geht letztendlich darum, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja? Und ich denke, da müssen wir auch im Christlichen aufpassen, wenn wir sagen, ja, ich gebiete dir jetzt, dass dies oder jenes geschieht im Namen Gottes, ja, aber ist es dann wirklich im Willen Gottes? Ja, also da müssen wir vorsichtig sein. Und hier, ja, ich denke auch so um Schwören, um Dinge vielleicht abzuwägen und abzuändern, ja. Aber Gott erwartet von uns, dass wir aufrichtig sind. Unser Ja sei ein Ja, unser Nein ein Nein, ja. Dass wir ehrlich sind, dass wir das auch so tun, was wir sagen, ja. Nicht, wie Jesus es einmal brachte in dem Gleichnis, ein Vater, der zwei Söhne hatte, und er sagte zu dem einen, komm, helf mir. Sagte, ja, ja, ich komme gleich. Und dann kam lange Zeit nichts und er kam nicht. Ja, der andere Sohn, der sagte, nein, ich komme nicht. Und dann sagte er, ach, ich gehe doch. Da ist eine Frage, wer hat den Willen Gottes getan, ja? Deswegen klare Aussage, unser Ja sei ein Ja. Ja, und das ist hier in dem Abschnitt, wird uns das eben deutlich gemacht, dass auch unser Reden deutlich sein soll. So seid nun geduldig. Die Frage ist, eilst du Jesus entgegen? Solange wir hier noch auf Erden sind, haben wir einen Auftrag. In 2. Petrus 3, Vers 12, und damit möchte ich dann noch zum Schluss kommen, da heißt es, die er das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Ja, unsere Perspektive, ja, unser Erwarten soll dahin führen, zu einer Veränderung. Wir sollen nicht wie der faule Knecht sagen, ach, mein Herr kommt noch lange nicht, und die Hände in den Schoß legen, sondern wir sollen bewusst sein, auch wenn wir nicht das Datum wissen, aber wir wissen, dass er kommt. Und ich sage mal, keine Generation vor uns hatte so viele Wehen und Zeichen erlebt wie wir. Dass sich bald so erfüllt, wie Gott es vorhergesagt hat und dass er bald kommen wird. Ja. Das können wir sehr gut erkennen, wenn wir in die Welt hineinblicken. Ja. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Das wünsche ich uns, dass wir diese Geduld haben, auch wenn wir in persönlichen Nöten oder so sind. Wir können nicht das alles wie so ein Mantel einfach wechseln. Ja? Manches haftet uns vielleicht an. Vielleicht will der Herr auch gerade das, dieses gebrauchen, damit wiederum er dann entweder in der Zeit oder hinterher verherrlicht wird. Ja? Sondern das wünsche ich uns, dass wir dieses Abwarten und da drin stehen können und uns bewähren. Und dass wir nicht auch in dieser wartenden Haltung dann untereinander in Zoff geraten, sondern dass wir gemeinsam den Weg gehen, den Gott für uns vorgelegt hat. Das wünsche ich uns, dass wir diese Sicht haben, ja, dass wir von ihm lernen und diese Worte auch uns trösten im Alltag. Amen.